Moin! So, Uli, sind das erste zarte Ansätze dafür, dass du auch mal hier vorne als Prediger stehen willst und Textauslegung zu betreiben? Herzliche Einladung dazu, Uli, das kriegen wir wohl hin. So, wir wollen uns auf den Weg machen. Heute sind wir beim letzten Richter angekommen, den wir uns etwas ausführlicher anschauen wollen. Heute wird nicht der Abschluss davon sein, aber es ist auf jeden Fall der Einstieg in den letzten der Richter. Das haben wir ja die letzten Wochen immer wieder auch getan. Und dann, nachdem wir uns die Richter angeschaut haben und nochmal eine Zusammenfassung über das Richterbuch gehört haben, dann darf es nochmal romantisch werden. Dann werden wir uns eine Liebesgeschichte noch anschauen, als quasi krönenden Abschluss für unsere Predigtreihe. Dürft ihr euch schon mal drauf freuen. Dieser Richter ist gleichzeitig auch, ich habe gesagt, die Berichte werden immer länger, auch ein sehr langer Bericht. Deshalb, ich werde es versuchen, in zwei Predigten zusammenzufassen. Viel wird rausfallen müssen. Ich ermutige euch immer einfach, das auch nochmal selber für euch durchzulesen und anzuschauen, weil da noch so viel mehr drin steckt, was ich hier nicht alles erzählen kann. Aber es ist gleichzeitig auch ein Richter, der immer deutlicher werden lässt, dass dieses Volk sich in einer Abwärtsspirale bewegt. Das haben wir schon beim letzten Mal mit Jephthah gesehen. Das Ende war bitter und tragisch. Und bei Simson wird's auch nochmal so sein. Dieser Richter auf der anderen Seite, und jetzt habe ich schon gesagt, um wen es geht, dieser Richter war in meiner Kinder- und Jugendzeit mein absoluter Lieblingsrichter. Also so im Kindergottesdienst und so weiter. Seine Geschichte ist zwar tragisch, aber so als Persönlichkeit, er war ein biblischer Superheld. Bevor ich Batman und Superman kannte, gab es ihn. Er war auf einer Stufe mit dem griechischen Herkules. Simson. Also da zeigt man, dass das Marketing der Bibel nicht immer so gut ist, weil er es versteckt im Richterbuch. Wenn sie vom Marketing besser gewesen wären, hätten sie ihm eine ganze Serie gewidmet im Alten Testament, weil der so beeindruckend ist als Person. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Eine Live-Aufnahme, ich glaube, das ist von seinem Facebook-Account oder so, ich weiß es nicht genau. Da seht ihr ihn, Simson. Ein Muskelprotz, beschrieben als jemand mit übernatürlicher Kraft, von Gott ausgerüstet. Und er ist der Richter, der, und deshalb auch diese Lesung aus den Psalmen, aus Psalm 139, den Gott wirklich von Anfang an vorbereitet hat, auf seine Aufgabe, wo man denkt, das wird alles gut und am Ende wird es eben leider nicht gut. Weil wir eben in der Reihe unterwegs sind, total frei und total lost. Und wir sehen bei Simson, auch er ist, obwohl so vieles für ihn spricht, am Ende total lost gewesen. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, nochmal ein kleiner Hinweis dazwischen. Und weil das beim letzten Mal so ein bisschen untergegangen ist, für die Hauspreise findet ihr unter dieser Adresse, die bleibt jetzt immer gleich, das ist ein Ordner, da findet ihr die PDFs mit den Präsentationen. Da könnt ihr gerne reingucken und euch dann schon mal die Präsentation holen, wenn ihr euch in den Hauskreisen nochmal über die Predigt unterhalten wollt. Das habe ich mitbekommen, dass das einige auch tun, was ich sehr gut finde. Also immer an der gleichen Adresse findet ihr die aktuellsten Präsentationen zum Nachgucken. Simsons Geschichte beinhaltet einen speziellen Aufbau. Sie hat eine Rahmenhandlung und dazwischen sind zwei entscheidende Geschichten, die erzählen, was bei Simson passiert ist und auch schiefgelaufen ist. Und wir haben die Rahmensache in Kapitel 13, das werden wir uns heute anschauen, und wir haben am Ende in Kapitel 16 seinen Tod, der nochmal geschildert wird, wo Simson nochmal zu Gott zurückfindet, aber halt eben einen tragischen Tod auch findet. Und dazwischen haben wir zwei Kernerzählungen. In Kapitel 14 und 15 eine Kernerzählung, wo es um Simsons erste Frau geht, deren Namen wir nicht kennen. Und in Kapitel 16 geht es um Simsons zweite Frau mit einer anderen Frau noch dazwischen, die ganz kurz erzählt wird, die man vom Namen auch kennt, nämlich Delila. Und sie wird sein Untergang werden. Aber eben, hier merken wir, Simson und seine Frauengeschichten, das ist tatsächlich etwas, worüber wir auch dann uns unterhalten müssen. Was ist da passiert und was können wir daraus lernen? Aber heute wollen wir uns vor allem erstmal mit dem Anfang beschäftigen, mit dem, wie es losgegangen ist, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass Simson Richter geworden ist. Und das ist eine sehr spezielle Erzählung. Und ich lese erstmal Kapitel 13, Vers 1. Die Israeliten taten wieder, was in den Augen des Herrn böse war. Da lieferte der Herr sie den Philistern aus, die sie 40 Jahre lang unterdrückten. 40 Jahre lang unterdrückten. Hier sehen wir, der Zyklus geht wieder los. Das, was uns jedes Mal begegnet, wenn ein Richter gestorben ist, dann fängt das Volk wieder an, Gott zu verlieren, zu vergessen. Es wird untreu, es beginnt eine Fremdherrschaft. Und dann war es so, dass Israel zu Gott geklagt hat. Das haben wir auch bei Jephthah gesehen und da hatte Gott eigentlich keinen Bock drauf, denen zu helfen. Weil er sagte, ihr jammert die ganze Zeit, aber es ändert sich wirklich nichts. Aber er hat sich dann doch immer wieder breitschlagen lassen, jemanden zu berufen, der sie rettet und den er zugerüstet hat, dass die Feinde besiegt wurden und dass Frieden im Land herrscht. Wobei wir das bei Jephthah gesehen haben, das passierte nicht mehr. Kein Frieden im Land. Und wenn wir uns das auf Simson anschauen, dann stellen wir fest, da passiert etwas anderes. Also, das Volk hat keine Ruhe gefunden, ist wieder untreu geworden, das bleibt so. Es kommt wieder Unterdrückung, interessanterweise 40 Jahre, normalerweise der Zeitraum, wo sie Ruhe finden. Und jetzt erwarten wir, oh, okay, das Volk merkt, hier läuft was schief und sie wenden sich an Gott und dann suchen wir in der Geschichte von Simson, wo jammert das Volk? Und wir stellen fest, das kommt gar nicht vor. Das Volk jammert nicht mehr zu Gott. Es klagt sich nicht mehr. Es wendet sich nicht mehr an Gott. Es kommt gar nicht vor. In der ganzen Geschichte finden wir nicht eine Stelle, wo das Volk sich an Gott wendet und sagt, rette uns, hilf uns. Sie haben ihn im Grunde komplett vergessen. Komplett vergessen. Er spielt keine Rolle mehr in ihrem Leben. Taucht nicht auf. Aber das Spannende ist, Gott beruft dennoch einen Richter. Und zwar auf eine Art und Weise, wie es eben vorher nie passiert ist. Gott will gerne barmherzig sein. Gott will gerne seinem Volk helfen und er wird von sich aus aktiv. Bei Jephthah haben wir gesehen, es gab keine Berufung von Gott und doch hat er ihn zugerüstet und gebraucht. Und hier sehen wir jetzt genau das Gegenteil. Gott beruft und befähigt Simson noch vor seiner Geburt. Das wird nämlich das sein, worum es in Kapitel 13 geht. Und ich möchte das kurz zusammenfassen, weil das ganze Kapitel vorzulesen ist ein bisschen schwierig. Es passiert nämlich, dass da ein Ehepaar ist, die keine Kinder haben. Der Mann heißt Manoach und die Frau ist ohne Namen. Und jetzt begegnet der Engel des Herrn, der auch schon bei Gideon gewesen ist, der auch schon bei Josua gewesen ist, als er in das gelobte Land hineingekommen ist. Der Engel des Herrn kommt zu dieser Frau auf dem Feld und sagt, du wirst schwanger werden und du wirst einen Sohn zur Welt bringen. Und dann gibt er ganz bestimmte Voraussetzungen mit. Seine Haare dürfen nicht geschnitten werden, denn er wird von Geburt an Gott geweiht werden und er wird einen ersten Schritt tun, um Israel aus der Gewalt der Philister zu befreien. Und sie darf kein Alkohol trinken und sie darf während der Schwangerschaft nichts Unreines essen, was sie sowieso nicht tun sollten aus jüdischer Sicht. Und es gibt einige Voraussetzungen. Und die Frau läuft nach Hause zu ihrem Mann und sagt, hey, mir ist ein Mann Gottes erschienen. Und der Mann sagt, wenn er dir erschienen ist, dann beten wir zu ihm, dass er nochmal kommt, damit ich ihn auch sehe. Und dann ist die Frau wieder auf dem Feld und dann taucht der Engel des Herrn wieder auf und bestätigt das und Manoach kommt dazu und bestätigt das, was er zuerst gesagt hat. Und dann ist es tatsächlich so, dass Simson geboren wird. Am Ende steht, die Frau brachte einen Sohn zur Welt und gab ihm den Namen Simson. Simson wuchs zu einem jungen Mann heran und der Herr segnete seinen Lebensweg. So kam der Geist des Herrn über ihn und trieb ihn zu seinen ersten Taten an. Da war er gerade in der Ortschaft Mahane-Dan, die zwischen Sora und Eshtaol liegt. Also, Simson wird vor Geburt schon berufen und befähigt, ein Richter zu sein. Mit dem Geist Gottes ausgerüstet wird er berufen und befähigt. Aber er hat gewisse Voraussetzungen, die er mitbringen soll. Er soll sein ganzes Leben über seine Haare nicht schneiden. Und die Mutter musste während der Schwangerschaft auf Alkohol verzichten, damit da auch signalisiert wird, hier passiert etwas Großes. Und wie gesagt, es gibt hier Parallelen zu Gideon, dass der Engel des Herrn erscheint. Und wenn ihr die Geschichten in der Bibel kennt, merkt ihr, hier sind auch Ähnlichkeiten zu dem, was später bei Johannes dem Täufer passiert. Auch Johannes der Täufer wird vor Geburt schon auch dazu berufen, ein Prophet zu sein. Und dass der Geist im Mutterleib auch schon Johannes dazu ausrüstet, ein Prophet zu sein. Und auch Jesus, seine Geburt wird ja von einem Engel angekündigt. Und auch dort sehen wir, okay, hier ist Simson eingereiht in eine Reihe von großen Menschen. Das bedeutet, da passiert etwas. Gott handelt hier auf eine besondere Art und Weise, weil er seinem Volk helfen will. Aber im Kapitel 13 sehen wir auch schon, was alles schiefläuft. Was alles schiefläuft in diesem Volk. Denn wenn ihr das genau lest, das Kapitel, dann fallen euch gewisse Sachen auf. Das, was auffällt, ist eine große Unsicherheit dieses Ehepaars, wie sie mit diesem Engel Gottes umgehen sollen. Sie können ihn nicht richtig einsortieren, sie wissen nicht genau, wer das ist. Das merken wir beim Mann, ob er von Gott kommt oder wo er herkommt, das wissen wir nicht genau. Ist er vielleicht selber ein Gott? Von welchem Gott kommt er? Das ist alles ein bisschen unklar. Das zeigt sich auch darin, und das merkt man dann nur, wenn man auch wirklich in den hebräischen Urtext reingeht, wenn Manoach und seine Frau von Gott reden, dann reden sie nicht von Jahwe. Jahwe ist der Name Gottes für die Juden. Der Name, den er offenbart hat, als er einen Bund mit ihnen geschlossen hat, hat er gesagt, ich bin Jahwe, ich bin, der ich bin. Das ist der Name Gottes für Israel. Aber sie sprechen ihn niemals mit Jahwe an, sondern immer nur mit Elohim. Und Elohim ist der allgemeine Name für Gott, so wie wir Gott auch für verschiedene Götter gebrauchen können, den Begriff Gott. Das heißt, da ist eine Unklarheit, mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun? Da fehlt diese Beziehung zu diesem Gott, zu diesem Bundesgott, der mit ihnen einen Bund geschlossen hat am Sinai. Und wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir auch, dass wir Hinweise dafür sehen, dass sie vielleicht sogar versuchen, diesen Gott oder diesen Engel auch zu manipulieren. Das ist zumindest der Hinweis, den einige auch mitgeben. Wenn wir in Vers 15 reinschauen, Manoach sagte zu dem Engel des Herrn, bleib doch noch eine Weile bei uns, wir wollen ein Ziegenböckchen für dich zubereiten. Und wenn wir dort hineinschauen, bleibe eine Weile bei uns, wörtlich bedeutet das, erlaube uns, dich hier festzuhalten. Erlaube uns, dich hier festzuhalten. Und manche Ausleger sehen darin den Versuch, quasi durch das Opfer hier eines Ziegenböckchens an den Engel, diesen Engel an diesen Ort zu binden. Und ihn dahin zu manipulieren, dass er da bleibt, dass sie ihn verfügbar haben als eine übernatürliche Macht bei sich. Das war nämlich in der Zeit damals immer wieder die Vorstellung, dass man durch Opfer Götter und göttliche Wesen auch binden kann. Und genauso auch in Vers 17. Und so fragte Manoach den Engel des Herrn, wie heißt du? Wenn deine Vorhersage eintritt, wollen wir dich ehren. Und auch hier etwas, was für uns ganz fremd ist, aber den Namen zu kennen, ist Macht zu haben, dass man jemanden auch ein Stück weit in seiner Hand hat, wenn man den Namen hat. Und das sind so Hinweise, dass sie vielleicht auch hier ganz stark gefangen sind in dem Denken ihrer damaligen Zeit. Nenn mir deinen Namen, dann habe ich Macht über dich. Wir wollen dich dann ehren und durch dieses Ehren, was wir bei Jephthah gesehen haben, wir geben dir etwas und du gibst uns etwas zurück. Aber der Engel lässt sich nicht darauf ein. Und er sagte, mein Name ist zu wunderbar für euch. Wenn ihr jemanden was opfern wollt, dann opfert das Gott dem Herrn. Und das tun sie auch. Und dann opfern sie dieses Ziegenböckchen und Gott lässt das in einer Flamme aufgehen. Und der Engel des Herrn steigt in dieser Flamme auf zum Himmel. Und dann begreift Manoach, dass er tatsächlich mit Gott dem Herrn Berührung hatte. Erst in diesem Augenblick, steht in Kapitel 13, wusste Manoach, dass der Mann ein Engel des Herrn war. Und seitdem ist der Engel des Herrn Manoach und seiner Frau nicht mehr erschienen. Das ist so die Vorgeschichte zu dem, was bei Simson passieren wird. Simson wird dann eben, wie wir gesehen haben, tatsächlich geboren und von Gott befähigt. Und da sehen wir auch Berufung und Gabe kommen zusammen. Gott gibt Simson das, was er braucht, um seiner Berufung nachzukommen. Er schenkt ihm große Kraft. Simson wird gewaltig stark werden. Das wird sich dann in der Geschichte auch immer wieder zeigen. Berufung und Gabe kommen hier zusammen. Und dann könnte man jetzt denken, was will man an dieser Stelle eigentlich mehr? Ja, das ist endlich der Wendepunkt in der Geschichte Israels. Hier wird es endlich gut werden. Hier haben wir einen Richter, wo Gott so massiv eingreift, am Tiefpunkt der Geschichte Israels, so massiv eingreift wie noch nie. Er befähigt einen Mann schon vor Geburt dazu, diesem Volk zu helfen. Er gibt ihm große Kraft. Und dieser Mann weiß, sein ganzes Leben ist für diese Aufgabe bestimmt. Deutlich an den langen Haaren, die er behalten muss, die er niemals abschneiden darf. Als ein Zeichen an diese Verbindung zwischen Gott und ihm. Da ist kein anderer Richter im ganzen Buch an diesem Tiefpunkt der Geschichte mit so viel Zurüstung. Das muss eine Erfolgsgeschichte werden. Es muss endlich gut gehen in Israel. Endlich der Wendepunkt. Aber wenn ich das schon so einleite, wisst ihr, und ich habe es auch schon angedeutet, dass es eben leider überhaupt nicht so kommt. Es kommt ganz anders. Und Simsons Leben ist am Ende eine riesige Enttäuschung. Eine riesige Enttäuschung. Alles das, was da an Vorbereitung drin war, wird am Ende nicht viele Früchte tragen. Und doch können wir schon aus dieser Berufungsgeschichte von Simson etwas für uns mitnehmen. Ich möchte euch drei Dinge mitgeben heute an diesem Gottesdienst. Drei Dinge, drei Gedanken alleine aus dieser Berufungsgeschichte. Das Erste, was wir hier sehen können, und es passt absolut in unsere Zeit und es zieht sich ja durch das ganze Richterbuch hindurch. Gott gibt sein Volk niemals auf. Gott gibt sein Volk niemals auf. Israel hat hier in diesem Punkt der Geschichte Gott aufgegeben. Sie fragen nicht mehr nach ihm. Sie wenden sich nicht mehr an ihn. Sie haben alles vergessen, was Gott für sie getan hat. 40 Jahre sind sie in der Unterdrückung durch die Philister und sie haben sich mit dieser Unterdrückung ein Stück weit angefreundet. Sie haben sie einfach akzeptiert und sie haben vergessen, dass es da einen Gott gab, der sie wieder und wieder und wieder gerettet hat. Israel hat Gott aufgegeben. Aber Gott hat Israel nicht aufgegeben. Gott hat Israel nicht aufgegeben. Und ich glaube, das ist uns nie wieder stärker ins Bewusstsein gekommen in den letzten Jahren wie jetzt in diesen Wochen und Monaten. Dass wir uns neu damit beschäftigen, dass es da dieses Volk gibt, was so eine einzigartige Geschichte hat. Durch die Anschläge am 7. Oktober ist dieses ganze Volk und seine Geschichte nochmal stärker in unseren Mittelpunkt auch gerückt, dass wir uns damit beschäftigen. Was ist das eigentlich für ein merkwürdiges Volk? Was ist das eigentlich für eine merkwürdige Nation, die dort für so viel Unruhe aufsorgt? Im Gemeindebrief, der auch vorgestellt wurde, habe ich versucht, mal ein paar Gedanken auch dazu zu formulieren, wie wir auch als Christen mit diesem Thema umgehen können. Das ist ein unglaublich schwieriges Thema. Und ich habe auch als für mich selber angefangen, ein Buch zu lesen, von Benny Morris, 1948, kann ich nur empfehlen. Ist ein dicker Wälzer, also das ist nichts, was man in 2-3 Tagen durchgelesen hat. Aber er zeichnet akribisch nach, was damals passiert ist, als die Nation Israel wieder neu gegründet worden ist, wie es dazu gekommen ist und wo auch schon die Probleme gelegt worden sind, die bis heute nachwirken. Unglaublich spannend, unglaublich gut. Aber wer sich mit der Geschichte Israels beschäftigt, wer guckt, was das für ein komisches Volk ist, wird feststellen, es gibt keine andere Nation. Und es gibt kein anderes Volk auf dieser Welt, das so eine Geschichte hat wie das Volk Israel. Eine einzigartige Geschichte von Leid und Hoffnung. Von Leid und Hoffnung, die sich immer wieder miteinander abwechseln. Kein anderes Volk auf dieser Welt hat etwas Ähnliches erlebt wie das Volk Israel. Dass sie immer wieder auch in ihren eigenen Grenzen unterdrückt worden sind. Dass sie dann 130 nach Christus bei Todesstrafe nicht mehr in ihr Land zurück durften. Die wurden rausgeschmissen aus ihrer eigenen Heimat durch die Römer, weil die Römer die Nase voll hatten. 70 nach wurde schon der Tempel komplett rasiert. Sie durften dann fast 2000 Jahre nicht mehr in ihre Heimat zurück. Waren verstreut in die ganze Welt. Und eigentlich ist das für eine Nation ein Todesurteil. Dass man klar ist, man geht irgendwann auf in die Nationen, man vermischt sich mit den anderen und dann ist man weg. Dann hört man auf zu existieren. Aber nicht das Volk Israel. Und es hat in diesen 2000 Jahren, wo es in der Fremde im Exil gewesen ist, immer wieder Unterdrückung erlebt. Brutalste Verfolgungen, wieder und wieder, auch von uns Christen. Das müssen wir ganz ehrlich auch eingestehen. Ja, Christen haben sich an Israel schuldig gemacht, an den Juden, weil wir sie unterdrückt haben. Auch berühmte Männer wie Luther haben dazu beigetragen. Das müssen wir selbstkritisch bekennen. Dieses Volk hat furchtbare Dinge mitgemacht. Und doch kam es dazu, dass sie 1948 in ihre Heimat zurückgekommen sind. Und dass sie dort wieder einen Neuanfang auch als Nation erleben durften. Gott hat Israel auch durch die dunkelsten Momente, auch durch den Holocaust hindurch, nicht aufgegeben. Auch wenn diesem Volk Schlimmes widerfahren ist. Ich bin davon überzeugt, das ist auch deshalb, weil Gott mit diesem Volk noch etwas vorhat. Weil Gott dieses Volk auch bis heute nicht aufgegeben hat. Wir sehen das in Römer 11. Paulus, selber Jude, fragt, hat Gott sein Volk verstoßen? Und er sagt, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Ich selbst bin ja ein Israelit, ein Nachkomme Abrahams aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er einst erwählt hat. Und ein Weg, auf dem das passiert, ist dadurch, dass Juden an Jesus glauben und dort auch dann ihren Messias gefunden haben in Jesus Christus. Aber es geht, glaube ich, darüber hinaus, dass es eine Zeit kommen wird, wo es noch weitergehen wird. Römer 11 sagt Paulus dann weiter, betrachtet man es von der guten Nachricht her, dann sind sie für den Augenblick jetzt Feinde Gottes geworden, aus seiner Sicht. Und dann kommt, das kommt euch als Heiden zugute. Betrachtet man es aber von daher, dass Gott sie erwählt hat, dann bleiben sie von Gott geliebt. Es waren ja ihre Vorfahren, die er einst erwählt hatte. Denn was Gott aus Gnade geschenkt hat, das nimmt er nicht zurück. Und wen er einmal berufen hat, der bleibt es. Ich bin davon überzeugt, dass Gott mit deinem Volk Israel nochmal etwas vorhat. Und zwar dann, wenn die Juden Jesus als Messias annehmen. Daran führt kein Weg vorbei. Und es scheint für uns menschlich komplett unmöglich. Aber ich glaube, dass Gott mit seinem Volk noch etwas vorhat. Das bedeutet aber nicht, und auch das schreibe ich im Text im Gemeindebrief, dass man die Nation jetzt, wie sie ist, mit allem, was sie tut, automatisch von jeder Kritik fernhalten muss. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wir sehen ja im Richterbuch selber, Gott ist der Erste, der sagt, das läuft nicht gut. Und das dürfen wir auch. Volk Gottes bedeutet nicht, über der Kritik zu stehen. Das hat Gott oft genug selbst getan. Und deshalb möchte ich uns auch als Christen einfach ermutigen, dass wir an dieser Stelle wirklich für Frieden beten. Für Frieden für sein Volk. Frieden für Israel und Frieden für die Palästinenser. Dass die miteinander dort auch gemeinsam in diesen Frieden hineinkommen können, den Gott für alle Menschen bereithalten will, aber auch besonders für sein Volk. Und lasst uns dafür beten, dass die Juden erkennen, der Messias, auf den sie warten, ist schon gekommen. Der ist schon da. Sie müssen nicht länger warten. Und sie dürfen bei diesem Jesus Frieden finden. Aber wenn ich sage, Gott wird sein Volk nicht vergessen, dann darf auch uns mit hineinnehmen in diese Zusage. Gott hat das Volk Israel als sein Volk, aber er hat auch das Volk der Gemeinde als sein Volk. Und wir dürfen uns ganz mit hineinnehmen lassen in seine Zusagen. Jesus sagt das zu Petrus. Und ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen, auf dieses Bekenntnis von dir zu mir, werde ich meine Gemeinde bauen. Nicht einmal die Macht des Todes wird ihr etwas anhaben können. Die christliche Gemeinschaft hat eine Zusage von Gott, dass die Gemeinde bestehen bleiben wird, dass er auch uns als sein Volk nicht vergessen wird. Und seit 2000 Jahren stolpert die Gemeinde Jesu durch diese Welt. Und sie stolpert manchmal auch und macht sich die Nase blutig. Aber Gott hat uns als seine Gemeinschaft auch nicht vergessen und wird es nicht tun. Wir haben es immer wieder auch erleben dürfen, dass wenn die Gefahr da war, dass die Gemeinde ihren Weg verloren hat, dass Gott Menschen hineingerufen hat, die ihr immer wieder neu auch den Weg zum Evangelium zu Jesus Christus zurückgewiesen haben. Wenn sie sich in Macht verloren hat und in Reichtum oder in anderen Dingen, Gemeinde muss sich daran erinnern, dass sie Jesus braucht. Aber wo sie das tut, wo Menschen sich zu Jesus bekennen, da ist Gemeinschaft mit Jesus, da ist Gemeinde und da wird sie auch bestehen bleiben. Das bedeutet nicht, dass wir die Zusage haben, dass unsere Gemeinde hier in 200 Jahren noch existieren wird. Das bezieht sich nicht auf eine einzelne lokale christliche Gemeinde. Aber ich glaube, solange wir hier in Augustfehn, solange wir uns hier zu Jesus Christus als einziger Hoffnung für diese Welt bekennen und solange wir an ihm festhalten, werden auch wir hier diese Zusage haben, hier in Augustfehn wird Gemeinschaft und Gemeinde sein. Davon bin ich überzeugt. Gott hat sein Volk nicht vergessen und er wird es auch nie vergessen. Das zweite ist, Gott beruft Menschen auf vielen verschiedenen Wegen. Das ist etwas, was wir durch das ganze Richterbuch hinweg sehen können. Gott beruft Menschen auf vielen verschiedenen Wegen. Es geht immer wieder um das Thema Berufung. Und was ist das eigentlich Berufung? Was bedeutet das, dass Gott Menschen beruft? Berufung bedeutet, Gott ruft Menschen zu einem bestimmten Zweck oder zu einer bestimmten Aufgabe. Gott beruft Menschen zu einem bestimmten Zweck oder zu einer bestimmten Aufgabe. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Es gibt zwei Arten von Berufung, bin ich überzeugt. Es gibt eine allgemeine Berufung, die für alle Christen gilt, egal wo sie sind, egal wann sie leben. Es gibt allgemeine Berufungen und es gibt spezielle Berufungen, die dich in deiner ganz eigenen Lebensgeschichte betreffen. Was sind allgemeine Berufungen? Ein paar Beispiele dazu. Du bist berufen zur Gemeinschaft mit Gott. Das ist eine Form von allgemeiner Berufung. Die gilt für jeden Menschen. Gott will, dass jeder Mensch Gemeinschaft hat mit ihm. Diese Berufung gilt für jeden Menschen und für uns als Christen ganz besonders. Er will, dass wir Gemeinschaft haben mit ihm. Deshalb sind wir hier auch im Gottesdienst miteinander versammelt. Gemeinschaft bedeutet eben nicht nur ich und er, sondern auch wir als seine Gemeinde. Das ist unsere Berufung. Wir sind berufen zu einem geheiligten Lebensstil. Was bedeutet geheiligt? Das klingt so abgehoben. Geheiligt bedeutet ein Lebensstil, der auf Gott ausgerichtet ist und von Gott her geprägt ist. Dass wir gewisse Dinge tun und andere Dinge nicht tun. Dazu sind wir berufen. Wir sind berufen zu Treue und Ausdauer im Glauben, dass wir an Jesus festhalten. Das ist unsere allgemeine Berufung, die gilt für jeden Christen. Du sollst an Jesus festhalten. Dazu bist du berufen, dazu hat Jesus dich gerufen. In Ausdauer, auch wenn es manchmal schwer ist, auch wenn man manchmal nicht weiß, wie es weitergeht, an Jesus festzuhalten. Und du bist berufen zur Freiheit in Christus. Jesus hat dich frei gemacht. Er hat dich frei gemacht von den Erwartungen anderer Menschen. Er hat dich frei gemacht von den Vorstellungen anderer Menschen. Er hat dich frei gemacht von irgendwelchen Sachen, die dich belasten. Er hat dich frei gemacht von Sachen, die dich binden wollen. Lass dich nicht wieder binden. Lass dich nicht wieder binden. Sondern halte dich in der Freiheit, die Jesus dir gegeben hat. Das, was Jesus für gut hält, ist gut. Und das, was Jesus für nicht gut hält, ist nicht gut. Das ist der einzige Maßstab, auf den wir schauen sollen. Dazu sind wir ganz allgemein berufen, als Gläubige und auch als Menschen insgesamt. Und daneben gibt es noch spezielle Berufungen. Das kann deinen Arbeitsplatz betreffen. Dass Gott dir eine bestimmte Aufgabe für dein Leben gegeben hat. Das kann für manche sein, dass sie Missionare werden und es kann für andere sein, dass sie einen Bürojob tun, der ihnen die Möglichkeit gibt, in anderen Bereichen tätig zu sein oder auf der Baustelle zu sein oder wo auch immer. Das kann für jeden Menschen, das ist so individuell, wie jeder Mensch individuell ist. Und da darfst du dann fragen, was ist jetzt meine Berufung? Wo ist mein Platz? Das muss nicht immer der gleiche sein fürs ganze Leben, das kann auch wechseln. Aber Gott hat einen Platz für dich in dieser Welt. Auch wo du mit deiner Arbeitskraft, mit deinen Gaben und Fähigkeiten dich einbringen kannst. Es gibt die spezielle Berufung auch in der Gemeinde. Wo ist mein Platz? In der Gemeinde. Ich werde nie in der Lobpreisband sein. Dafür bin ich dankbar, dafür seid ihr dankbar, dafür sind wir alle dankbar. Und wir sind froh, dass Andres und Friedhelm und Janna und andere in der Musik sind, dass sie dazu berufen sind. Die wären vielleicht wieder an anderen Stellen nicht am richtigen Ort. Es gibt eine besondere Berufung auch für dich in der Gemeinde und du darfst dich fragen, wo ist mein Platz in der Gemeinde? Und ich sage das mal ganz flapsig, in der Bank sitzen am Sonntagmorgen ist nicht der einzige Ort, wo dich Gott in der Gemeinde sehen möchte. Sondern er hat dir Gaben und Fähigkeiten gegeben und er möchte, dass du sie gebrauchst. Und wenn du das nicht tust, dann hältst du der Gemeinde etwas vor. dann hältst du hier etwas zurück, was wir als Gemeinde brauchen, weil Gott sich das so gedacht hat. Er hat sich gedacht, ich will, dass du mit deiner Gabe hier dienst. Und wenn das fehlt, dann fehlt uns was. Also fragen, wo ist meine Berufung in der Gemeinde? Wenn du verheiratet bist, wenn du in einer Beziehung bist, hast du auch Berufung dazu. Oder die Frage, soll ich überhaupt heiraten? Ist das überhaupt gerade dran? Auch das ist nicht etwas, wo wir nur aus uns selbst heraus entscheiden sollen, sondern wir sollen uns auch dazu berufen lassen von Gott. Was ist meine Berufung, wenn es um Thema Beziehung und Partnerschaft geht? Wer ist die richtige Person auch für mich? Das ist etwas, was speziell ist, ganz individuell für dich. Gut, Dienst in der Gemeinde habe ich jetzt irgendwie doppelt drinne, aber scheinbar ist das besonders wichtig. Von daher kann schon mal vorkommen, dass dann mal sowas durchgaloppiert. Aber das Gute ist auch, es gibt auch verschiedene Wege der Berufung. Und auch das sehen wir ja immer wieder in der Bibel. Dass Gott nicht nur auf eine Weise beruft. Dass da nicht immer nur der Brief im Briefkasten ist von Gott an dich und das ist jetzt dein Weg für das Leben. Sondern dass Gott das ganz unterschiedlich tut. Er hat mich anders berufen, als er vielleicht dich in deinen Sachen beruft. Und das ist gut, so unterschiedlich wir sind. Und es gibt verschiedene Wege der Berufung. Menschen erleben das, dass Gott direkt erscheint durch zum Beispiel Engelsvisionen oder dass wir sehen das gerade oft im Islam oder so, dass Jesus als Vision im Traum erscheint und die Menschen wissen, Jesus ist wirklich da und er hat mich dazu berufen, etwas zu tun, an ihn zu glauben oder für ihn unterwegs zu sein. Aber es kann auch sein, dass du das einfach in dir innerlich so spürst, diesen Drang, wenn etwas zur Sprache kommt, dass du merkst, das zieht mich. Und dass da vielleicht auch der Heilige Geist am Wirken ist, dass er dir sagen möchte, das ist doch vielleicht jetzt gerade dran für dich. Wenn du fragst, ist vielleicht auch der Weg erstmal überhaupt zu Gott dran. Und ich habe das gespürt, als ich Jugendlicher war, immer wieder, wenn dieses Thema war, dass man auch für Jesus sich entscheiden soll, dass Gott uns einlädt, dann habe ich das gespürt und gemerkt, das ist jetzt dran. Und als ich das endlich gemacht habe, dann habe ich Frieden gefunden. Gott kann uns ganz tief auch in der Seele berühren und anstoßen, dass wir merken, das ist jetzt gerade dran und dann sollen wir uns dem auch nicht verweigern. Gott kann andere Menschen gebrauchen, die dich vielleicht ansprechen, die dir vielleicht sagen, hey, wäre das nicht gerade dran? Und wenn das vielleicht sogar 2, 3 Menschen ganz unabhängig voneinander tun, dann kann das ein großer Hinweis sein, dass da vielleicht was in deinem Leben passieren sollte. Auch Umstände, andere Ereignisse, gibt viele Möglichkeiten. Gott beruft Menschen auf vielen Wegen. Und ich wünsche dir, dass du dich auf seinen Weg mit dir auch einlassen kannst. Und dass du erlebst, wie Gott dich auch beruft und dass du die Freiheit hast und den Mut hast, dich dem nicht zu versperren. Weil ich glaube, dass du dir dann auch selber etwas vorenthältst, was Gott für dich bereithält. Gott beruft auf vielen Wegen. Aber das Dritte ist jetzt auch wichtig. Wichtig auch für uns als Menschen. Gott beruft Menschen mit vielen Schwächen. Gott beruft Menschen mit vielen Schwächen. Ich habe es erwähnt bei Simson, da sind Berufung und Gabe zusammengekommen. Aber das alleine reicht noch nicht. Sondern jeder Mensch ist nicht nur Berufung und Gabe, jeder Mensch ist auch das, was dem manchmal im Wege stehen kann. Ich habe mal über Sportler gehört, wenn es um das Thema Talent geht, also eben auch, dass da etwas in einen angelegt ist. Talent ist ein Versprechen, das eingelöst werden muss. Talent ist ein Versprechen, das eingelöst werden muss. Und vielleicht kennt ihr als Fußballfans diese Personen. Wer war das? Wer ist das? Kennt denn jemand noch? Deisler, Sebastian Deisler. Galt in den 90er Jahren als das größte Fußballtalent Deutschlands überhaupt. Aber ist dann in Depressionen hineingekommen und hat nie dieses Talent eingelöst. Hat irgendwann keine Rolle mehr gespielt. Und das ist genauso auch ein aktuelles, Julian Draxler habe ich jetzt letztens wieder gelesen, wo man dachte, auch dort, wo man dachte, das wird ein ganz großer werden. Und der spielt heute auch keine Rolle mehr. Das heißt, Talent ist ein Versprechen, das eingelöst werden muss. Und das gilt auch für uns, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Wenn wir Berufung und Gabe haben, bedeutet das noch nicht, dass deshalb alles flutschen wird. Weil wir müssen uns auch dem stellen, dass Gott Menschen mit Schwächen beruft. Und wir müssen uns diesen Schwächen stellen und wir müssen lernen, mit diesen Schwächen umzugehen. Ich habe mal eine Liste gemacht mit Menschen, die Gott berufen hat und die eben auch Schwächen hatten. Mose war ängstlich und stotterte. Hat gesagt, Gott, ich kann nicht zum Pharao gehen, weil ich kann das nicht. Und Gott sagte, dann schicke ich dir Aaron an die Seite, der wird dir helfen. Gideon haben wir gesehen, voller Zweifel und Unsicherheiten. Der Prophet Jeremia sagte, ich bin viel zu jung, ich kann das nicht. Und Gott sagte, doch, weil ich mit dir unterwegs bin. Petrus, hitzig und aufbrausend, ist dann ganz klein geworden, weil er gemerkt hat, er hat hier Jesus verleugnet. Und doch konnte Jesus Petrus gebrauchen, um große Dinge zu tun. Paulus war ein Eiferer, aber leider für die falsche Sache, hat die Christen verfolgt und hatte später auch körperliche Schwächen, von denen er schreibt, sagt, da ist ein Stachel in meinem Fleisch, den werde ich nicht los. Und Gott hat ihn gebraucht. Er ist einer der größten christlichen Denker überhaupt. Menschen haben Schwächen. Aber diese Schwächen, denen müssen wir uns stellen. Die müssen wir ehrlich wahrnehmen. Aber das Gute ist, dass Gott nicht davon abhängig ist, dass wir perfekt sein müssen, um mit uns zu wirken. Er kann uns auch dann gebrauchen, wenn wir Schwächen und Fehler haben. Und ich möchte dich dazu ermutigen, dass du dich nicht von deinen Schwächen abhalten lässt, für Gott unterwegs zu sein. Und dass du dich nicht hinter deinen Schwächen versteckst, aber ich möchte dich auch ermutigen, dass du dich deinen Schwächen ganz ehrlich auch stellst. Dass du das auch anerkennst, da habe ich meine Herausforderungen. Da muss ich lernen, mit umzugehen. Da darf ich auch mit Gott unterwegs sein, auch mit anderen Menschen, die mir helfen, diese Schwächen auszubügeln. Eine Berufung und eine Begabung ist noch keine fertige Geschichte. Ist noch keine fertige Geschichte, sondern erst einmal nur eine Sammlung von Stichwörtern, aus denen eine Geschichte geschrieben werden muss. Deine Berufung und deine Gabe ist eine Sammlung von Stichwörtern, aus der erst eine Geschichte geschrieben werden muss. Du bist berufen. Gott will dich berufen. Ganz allgemein und für spezielle Sachen. Und ich wünsche dir, dass du erfährst, was ist meine Berufung? Was hat Gott mit mir im Sinn? Und dass du dann aber auch dich deinen Schwächen stellst und sie annimmst. Aber dass du auch deine Schwächen nicht als Ausrede verwendest, um dich dahinter zu verstecken. Denn wenn du das tust, wenn du dich hinter deinen Schwächen versteckst und denkst, Gott kann mit mir nichts tun, dann machst du Gott noch kleiner, als du dich selbst machst. Weil du Gott nicht zutraust, dass er mit dir etwas anfangen kann. Gott hätte auch mit Simson Großes vorgehabt, wenn Simson sich seinen Schwächen gestellt hätte. Das hat Simson nicht. Er ist ganz, 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 ganz am Schluss seines Lebens. Und deshalb ist er leider gescheitert, wie wir sehen werden das nächste Mal. Und ich wünsche dir, dass du eine andere Erfahrung machst und dass Gott seine Geschichte mit dir schreiben kann, an dem Ort, wo er dich sieht und wo er dich haben möchte. Amen.